Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Die Harlem Renaissance erlebt eine Renaissance. So könnte man es mit Blick auf die deutschen Verlagsprogramme ausdrücken. Denn seit der Wiederentdeckung und Neuübersetzung des Gesamtwerks von James Baldwin ist das Interesse hierzulande groß. Und jetzt gilt es endlich auch den Frauen dieser Bewegung. Eigensinnig und beunruhigend. Die Autorinnen der Harlem Renaissance. Eine Sendung von Katharina Teutsch.
Die schlechte Nachricht zuerst. Als Frieda Schwartz von ihrem Schmuel erfuhr, dass er A. ein schwarzes Mädchen heiraten werde, hatte sie spontan ein Chiaroscuro aus dem weißen Satin einer Chupa und der Hautfarbe einer Schwarze vor dem inneren Auge. Und das Blut rauschte und stockte ihr in sämtlichen Kanälen. Als er ihr mitteilte, er werde B. die Schule abbrechen und mithin nie und nimmer amtlich zugelassener Buchprüfer werden, Reboine Scheleulem, stieß sie ein Gehschrei sondergleichen aus und erlag einem rassistisch mein Sohn ein Gammler Herzinfarkt.
Wieso kenne ich dieses Buch nicht? Das muss ich unbedingt haben. Hab mir das besorgt auf Englisch, hab's gelesen und war nach 3-4 Seiten völlig hin und weg. Ich habe das sofort ins Herz geschlossen, hatte wirklich als erstes den Gedanken, oh, wer das übersetzen könnte, ich würde das so gerne übersetzen.
Die schlechten Nachrichten. Als James Clark aus dem süßen Mund von Helen Honey Child Clark erfuhr, dass sie einen Judenjungen heiraten und demnächst Helen Honey Child Schwartz heißen werde, brachte er eben noch ein gekrächztes Goldberg hervor, bevor er auf der Stelle, nämlich auf seinem Stuhl mit der geraden Rückenlehne, zu einem steifen halben Hakenkreuz versteinerte. Abzüglich Kopf, Händen und Füßen natürlich.
Der Roman, den Pieke Biermann dann tatsächlich übersetzt hat, war bereits 1974 in den USA erschienen. Sein Titel Oreo. Seine Verfasserin, eine Journalistin und Gagschreiberin namens Frances Dolores, genannt Fran Ross, die mit nur 50 Jahren in New York verstarb.
Es gibt nicht allzu viel über sie, aber es gibt schon ein paar Sachen. Sie war zum Beispiel auch lesbisch, hat zusammengelebt mit einer weißen Frau, die Künstlerin war, Grafikerin und so. Und die beiden haben zusammen diesen kleinen Verlag betrieben, einen Selbstverlag, in dem dann der Roman erschien.
Auf dem Höhepunkt der Black Power Bewegung schafft Fran Ross mit ihrer komischen Romanheldin Christine etwas vollkommen Neuartiges. Das wahrhaft unabhängige Werk einer doppelten Außenseiterin, einer schwarz-jüdischen Autorin.
Sie ist immer beides. Sie kann nicht eine Seite nur angucken. Sie ist immer beides. Und das macht die Sache natürlich kompliziert. Aber macht auch ihr möglich, mit allem Scherz und Frohsinn zu treiben und überall dahin zu stechen, wo es weh tut.
Oreo ist der Spitzname des Mädchens Christine. Und er ist nach der bekannten US-amerikanischen Kekssorte gewählt. Außen schwarz, innen weiß. Oreo, die Tochter einer schwarzen Mutter und eines jüdischen Vaters. Bezeichnenderweise hat dieser weiße Vater den Nachnamen Schwartz.
Vom jüdischen Teil der Familie hatte Christine die krausen Haare und die zarte dunkle Haut, etwa Farbtyp 7, empfindlich, geerbt. Vom Schwarzen die scharfen Züge, den Rhythmus und nochmal zarte Haut. Ja, sie war in jeder Beziehung dünnhäutig. 2 Jahre nach dem Finale dieses Buchs wird sie zum Idealbild sämtlicher Sagen und Folklore umwobenen Schönheiten gereift sein.
Diskussionen um kulturelle Aneignung, die Frage, wer im Namen von wem reden darf oder, wie im Fall der schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman, wer wen übersetzen darf. Oreo entlarvt die Identitätsdebatten der Gegenwart als rhetorische Scharmütze. Und er bietet etwas anderes an. Sinn für die absurde Komik des Rassendenkens. Schließlich war Oreo kein gewöhnliches Kind.
Sie kam schon mit einer Glückshaube auf die Welt und riss sie gleich mit dem ersten lebenslüsternen Schrei in 8 Fetzen. Neben ihrer frühreifen Begabung für Spiegelschrift hatte sie dieselbe Liebe wie ihre Mutter zu Wörtern, deren Nuancen und Kadenzen, Saft und Mark, die Vielfalt und Genauigkeit, das Rockige und Schräge. Wenn sie später mal ihr Geburtsgeheimnis lüften wolle, bekam sie noch als Kind gesagt, dann müsse sie ihren Vater finden.
klar finde ich den Motherfucker, war ihre Antwort und letzteres ihrer Ansicht nach genau le mot juste.
Als der Roman Oreo 2015 in afrofeministischen Kreisen wiederentdeckt wird, schlägt er ein wie eine Bombe. Seine Autorin hatte man da längst vergessen. Fran Ross, 1935 in Philadelphia geboren, lässt sich als Missing Link sehen zwischen den Anfängen der afroamerikanischen Literatur und der heutigen Black Lives Matter-Bewegung. Sie scheint uns sagen zu wollen, nehmt euch auf den Arm und in den Arm, überwindet eure Kleinlichkeit. Dabei blickt Fran Ross selbst auf eine noch gar nicht sehr alte Tradition schwarzer Literatur in den Vereinigten Staaten zurück.
Afroamerikanische Menschen in den USA waren Sklaven zu der Zeit im 18. Jahrhundert. Und die durften nicht lesen und schreiben lernen, das war verboten. Und es gab dann aber so manche wohlmeinende Herrschaften, vor allen Dingen die Hausfrauen, die Weißen, die gemeint haben, mit christlichem Hintergrund gesagt, das kann nicht sein, also die soll man schon schreiben und lesen, sollen sie schon können. Und auf diese Weise ist eine Sklavin namens Lucy Terry dazu gekommen, eine Ballade zu schreiben über irgendein Scharmützel, irgendein auch sehr rassistisches Scharmützel, Kolonialkriegs, sonst wie Scharmützel. Und diese Ballade ist 1750, 51 oder so hat sie geschrieben, die ist aber erstmal nur sozusagen handschriftlich verbreitet worden in ihrer Umgebung oder in Kirchenkreisen oder sowas.
Bars Fight, August 28, 1746.
Am 25. August 1746 erschlugen die Indianer aus einem Hinterhalt ein paar tapfere Männer, deren Namen ich niemandem vorenthalten will. Samuel Allen, Eliza Hawks, Oliver und Simon Emston sowie Adonia Gillett starben heldenhaft. John Sadler floh übers Wasser. Eunice Allen wurden ihre Röcke zum Verhängnis. Sie bekam einen Tomahawk in den Kopf.
Noch die Großeltern einiger der berühmtesten afroamerikanischen Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts waren in der Sklaverei geboren worden. Viele von ihnen machten sich nach deren Abschaffung im Jahr 1885 auf, um die verhassten Plantagen der Südstaaten hinter sich zu lassen und im Norden des Landes etwas zu lernen, etwas zu werden, etwas zu sein. Einer dieser befreiten Sklaven ist Preacher, eine Figur aus dem gerade ins Deutsche übersetzten Roman »Die Hochzeit« von Dorothy West. Preacher hat einen guten Stand bei seinen Leuten. Seine Fähigkeiten als Heiler werden allgemein geschätzt.
Er wäre allerdings lieber gestorben, als miterleben zu müssen, dass ein Sohn seiner Lenden sich mit dem zufrieden gab, was er selbst erreicht hatte. Sein Sohn würde nicht mit Handauflegen heilen. Eine Gabe, die kein Sterblicher sich anmaßen sollte. Und auch nicht mit sinnlosem Beschwörungsgestammel vor einem überlieferten Teufelsgebräu, sondern mit richtigen Kenntnissen aus Lehrstätten, Schulen und Büchern und von echten Doktoren.
Preachers Sohn wird an einer nordamerikanischen Ivy League-Universität studieren und dann Karriere als Arzt machen. Vor allem wird er einen Sohn haben, der ebenfalls Karriere als Arzt machen wird. Und der eine weiße Frau heiratet, die er nicht wirklich liebt, weil er, ohne es zu merken, auf dem Weg nach oben begonnen hat, seine Herkunft zu verleugnen.
Color is a beautiful thing, I know, I know. Color is a beautiful thing, I know, oh yes, I know. Color is the I Ching Chang, for sure, ding, dang. Color is a beautiful thing, I know, I know.
Wie weiß will ich eigentlich sein, ohne es zu merken? Wie passe ich mich an Weißsein, ohne es zu merken? Also ich muss das nicht unbedingt merken. Beziehungsweise wie radikal grenze ich mich dagegen ab?
Der Aufstieg der schwarzen Mittelschicht ist erschütternd oft auch ein Prozess der Weißwaschung gewesen. Von ihm handelt Dorothy Wests Familienepos. Wer war diese scharfsichtige Autorin? Im Nachwort der Neuausgabe ist zu lesen:
Für Zora Hurston war sie die kleine Schwester, für Langston Hughes war sie the Kid und wäre seine Ehefrau geworden, wenn er Ja gesagt hätte. Wiederentdeckt mit 85 Jahren von Jacqueline Onassis, verfilmt von Oprah Winfrey mit Halle Berry in der Hauptrolle. Dorothy West war, ihrer eigenen Beschreibung zufolge, die bekannteste unbekannte Autorin jener Zeit, der Zeit der Harlem Renaissance.
Die schwarze Bohème verkehrte damals in Harlem, einem Stadtteil, der fast ausschließlich von Schwarzen bewohnt wurde. Hier wollten junge Musiker, Literaten und Künstler endlich das Stigma der geschundenen Sklavenrasse hinter sich lassen. In Abgrenzung zum weißen Kulturestablishment hatte man sich hierfür ein eigenes Programm gegeben.
The New Negro wurde das genannt. Negro war in den Vereinigten Staaten lange Zeit überhaupt kein diskriminierendes Wort, sondern einfach ein beschreibendes Wort, auch von Schwarzen selber benutzt, die sich aber übrigens dann auch lieber selber manchmal colored genannt haben, also farbig, was heutzutage auch umstritten ist, also wurde nebeneinander benutzt. Und diesen New Negro, den es zu schaffen galt, zu erziehen galt, zu bilden galt, kulturell herzustellen galt sozusagen, der hat die Harlem Renaissance dann begründet und auch getragen. Und da war richtig was los in Amerika, also in New York, muss man sagen.
Eine der schrillsten Persönlichkeiten dieser Jahre war Zora Neale Hurston. Sie schrieb mehrere Romane, studierte in New York Anthropologie, forschte auf Haiti zu Zombies und sammelte Volksweisen und Lieder im Süden der USA. Für die Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft gehört das alles zusammen.
Sie hat ja diesen biologischen, biologistischen Rassismus praktisch in Frage gestellt. Diese Behauptung, Menschen afrikanischer Herkunft seien weniger intelligent, weil sie kleinere Gehirne hätten. Zora Neale Hurston ist durch New York gelaufen, durch Manhattan, hat weiße Menschen angesprochen und mit einem Bandmaß und sie gefragt, ob sie mal ihre Kopfform vermessen dürfte. Und sie wollte nämlich feststellen, wie groß das Gehirn ist, was da reinpassen könnte. Und es gab ganz viele weiße Menschen, die darauf reingefallen sind und das haben mit sich machen lassen.
Zora Neale Hurstons Gesprächsprotokolle mit dem letzten amerikanischen Sklaven, der 1860 aus dem heutigen Benin verschleppt worden war, sind unter dem Titel Barracoon auf Deutsch erschienen. Sie sind von unschätzbarem Wert für die afroamerikanische Literaturgeschichtsschreibung. Denn erst die Gespräche mit dem ehemaligen Sklaven Kudjo machen deutlich, welch mühsamen Weg die spätere schwarze Elite des Landes zurückzulegen hatte.
Die ganze Zeit, wo die Kinder aufwachsen, hacken die Amerikaner auf ihnen rum und sagen, die Afrikaner töten Menschen und essen das Fleisch. Sie nennen meine Kinder unzivilisierte Wilde und behaupten, sie sind mit Affen verwandt. Von dem her, verstehst du, haben sich meine Jungen gewehrt.
Zora Hurston verbringt Wochen auf Kudjos Veranda in Alabama und hört zu. Später tippt sie die Tonbänder wortgetreu ab. Das Verfahren hatte sie bei ihrem Lehrer, dem berühmten Anthropologen Franz Boas, gelernt.
Sie mussten sich immer zu wehren. Ich und ihre Mama, uns passte das nicht, wenn sie unsere Kinder Wilde nannten. Das tat ihnen weh. Von dem her kämpften sie dagegen. Sie kämpften hart.
Zora Neale Hurston und Dorothy West waren Persönlichkeiten der schwarzen literarischen Avantgarde der 20er Jahre. Hinzu kommen noch Nella Larsen und Ann Petrie, die erste Afroamerikanerin, die einen Millionen-Bestseller landete. Auffällig ist, in ihren Büchern geht es oft nur noch am Rande um Slave Narratives, also um Bücher, die die Unterdrückung der Schwarzen thematisierten. Denn das weiße Kulturestablishment schien das inzwischen von schwarzen Autorinnen und Autoren zu erwarten. Zora Hurston kritisierte diese weiße Lust am schwarzen Elend als erste. Sie wollte nicht, Zitat, der Schleifstein sein, an dem Weiße ihre Progressivität schärften. In Nella Larsons gerade fürs Kino verfilmten Roman Seitenwechsel heißt es über die weiße Begeisterung für die schwarze Kultur:
Ich glaube, was sie fühlen, ist nun so eine Art seelischer Erregung.
Verstehen Sie? So wie das, was man in Gegenwart von etwas Fremdem fühlt, was einem vielleicht sogar ein wenig zuwider ist.
Viele Bücher aus der Zeit der Harlem Renaissance handeln entsprechend selbstbewusst nicht mehr ausschließlich vom Konflikt zwischen Schwarzen und Weißen, sondern von den Konflikten der Schwarzen untereinander. Das Thema Rassismus ist damit allerdings keineswegs erledigt. Noch in den 50er Jahren ist eine schwarze Familie dann am höchsten angesehen, wenn sie sich durch kluge Heiratspolitik so weit wie möglich vom afrikanischen Erbe entfernt hat. Gleichzeitig steht sie damit immer unter dem Verdacht, sich in betrügerischer Absicht unter die Weißen zu schmuggeln. Schwarze und Schwarze misstrauen einander und bilden eine eigene Farbenlehre aus. Auch die 1891 in Chicago geborene Nella Larson setzt sich in ihrem Romanseitenwechsel damit auseinander.
Irene spürte leichte Genugtuung, als sie sich erinnerte, dass Claire diese Überheblichkeit nicht erst an den Tag gelegt hatte, seit sie als Weiße durchging.
Die Hauptfigur des Romans begegnet zufällig einer Freundin aus Harlemer Kindertagen. Doch sie erkennt diese nicht gleich. Denn die Frau hat elfenbeinweiße Haut und starrt sie unablässig an. So durchdringend, als würde sie jeden Augenblick das Geheimnis der anderen lüften können.
Und jetzt hatte Irene das Gefühl, dass auch sie kurz davor stand, sich an sie zu erinnern. Denn diese Frau hatte ein gewisses Fluidum, ein nicht greifbares Etwas. Zu vage, um es zu bestimmen. Zu unnahbar, um es zu fassen. Aber für Irene Redfield war es sehr vertraut.
Und nun wird klar, was das magische Band zwischen den beiden Frauen gewesen ist. Zwei hellhäutige Afroamerikanerinnen, die sich auf einer weißen Hotelterrasse bewegen, jedoch jederzeit auffliegen könnten. Während Irene weiterhin als Schwarze in Harlem lebt, hat Claire Kendry inzwischen die Seiten gewechselt. Mehr noch, sie ist mit einem weißen Rassisten verheiratet. Ein Spiel mit dem Feuer.
Egoistisch, eigensinnig und beunruhigend.
Interessant an diesem Roman ist seine progressive und gleichzeitig auf die Hautfarbe beschränkte Perspektive. Denn Rasse ist eben auch in der schwarzen Mittelschicht nicht als Fluidum denkbar. Ein bisschen schwarz zu sein, heißt im Harlem der 20er Jahre automatisch ganz schwarz zu sein. Die selbstbewusste Feier einer wilden Mischung, wie Fran Ross sie Jahrzehnte später in Oreo vorschlägt, ist bis in die 60er Jahre hinein schlicht nicht denkbar.
Die Farbspalterei innerhalb der afroamerikanischen Community hat natürlich alles damit zu tun, dass schwarze Frauen vergewaltigt worden sind als Sklavinnen. Das heißt, es gab von Anfang an Mischlinge, was man heutzutage auch nicht mehr unbedingt so sagt, beziehungsweise wenn man ein schwarzes Selbstbewusstsein hat, sagt man das. Und Fran Ross, die Kiebige, hat natürlich sofort das parodiert und hat eine ganze Farbskala aufgemacht von 1 bis 10, weiß bis schwarz, und spielt damit rum, dass ihre schwarze Großmutter aber weißer ist als der jüdische Großvater, bla bla bla.
Weiß, hellgelb, gelb, hellhäutig, hellbraun, braun. Dunkelbraun, dunkelhäutig, sehr dunkelhäutig, schwarz. Anmerkung: Sehr schwarz gibt es nicht. Diese Formulierung benutzen nur Weiße. Für Schwarze ist schwarz schwarz genug. Und in den meisten Fällen zu schwarz, denn Schwarze sind mehrheitlich nicht annähernd so schwarz wie ihr schwarzes Portemonnaie. Wenn ein Schwarzer sagt, John ist sehr schwarz, meint er nicht die Hautfarbe, sondern die politische Einstellung.
Das ist ein Spaltungsprinzip natürlich, was aber nicht Schwarze erfunden haben, sondern das durch die Geschichte der weißen Herrschaft über Schwarze entstanden ist. Damit haben wir heute alle noch immer zu kämpfen.
Mit diesem rassistischen Spaltungsprinzip beschäftigt sich auch Marion Kraft seit Jahrzehnten. Als Afrodeutsche hat sie selbst eine komplizierte Beziehung zur Kultur des Landes, indem sie 1946 als Tochter einer Deutschen und eines amerikanischen Soldaten geboren wurde. Die aktuelle Renaissance, der Harlem Renaissance, also die Wiederentdeckung afroamerikanischer Literatur in Deutschland, weckt in ihr Erinnerungen an eine Zeit, in der Professoren in Deutschland die Literatur aus Harlem noch unter N-Literatur führten.
Es gibt, vor allen Dingen gab es, jetzt bin ich ja schon älter, für meine Generation eben nicht die entsprechenden Vorbilder. Eben weil es ja diese Communities, diese Verankerung in der Gemeinschaft nicht gab. Und natürlich auch in kultureller Hinsicht, wir sind ja alle so richtig deutsch sozialisiert worden. Also es gab ja keinen eigenen kulturellen Rahmen, den man sich hätte schaffen können. Und da ist auch wieder viel in der Auseinandersetzung eben mit Literatur passiert. Und das war natürlich der Blick auf die USA. Den Referenzrahmen, den man hatte, das war spätestens seit der Bürgerrechtsbewegung, war natürlich die USA. Da waren plötzlich Role Models, Vorbilder da, an denen man sich orientieren konnte. Und dann als junger Mensch an der Uni James Baldwin oder sowas, ist ja toll. Und plötzlich hatte man einen Bezugsrahmen.
A poem for my sisters. Harriet, there was always somebody calling us crazy or mean or stuck up or evil or black or black. And we were nappy girls, quick as cuttlefish, scurrying for cover, trying to speak, trying to speak. Trying to speak.
1982 macht sich eine junge Afroamerikanerin auf den Weg nach Berlin. Sie heißt Audre Lorde, ist Essayistin, Frauenrechtsaktivistin und Dichterin. Sie selbst beschreibt sich in einer berühmt gewordenen Formel als Schwarze, Lesbe, Mutter, Kriegerin und Poetin.
That pain in each other's mouths. Until we learned on the edge of a lash or a tongue, on the edge of the other's betrayal, that respect meant keeping our distance in silence.
Für viele afrodeutsche Frauen wird die Begegnung mit Audre Lorde zu einer Offenbarung. Denn Audre Lorde macht die afroamerikanische Erfahrung zu einer deutschen Erfahrung. Für deutsche Frauen mit dunkler Haut war das eine vollkommen neue Möglichkeit, sich zu identifizieren. Audre Lorde appelliert an ihre deutschen Schwestern, sich mit ihrem afrikanischen Erbe zu beschäftigen. Sie wird so Anfang der 80er zu einer wichtigen Stichwortgeberin der afrodeutschen Bewegung.
In ihrer Auseinandersetzung mit Rassismus, den sie eben nicht nur in den USA, sondern weltweit als strukturelles, auch nicht nur, sondern als systemisches Problem angeht. Und von daher ist sie wirklich auch bahnbrechend, ich würde schon sagen, auch als Philosophin, weil sie analysiert die Welt, in der wir leben und all die Widersprüche in dieser Welt.
Veröffentlichen wird Audre Lorde ihre Essays und Gedichte im Verlag der Berliner Frauenrechtsaktivistin und Pädagogin Dagmar Schulz. Mit Freundinnen gründet Schulz schon Mitte der 70er Jahre eine Vorform des Olander Frauenverlags, der heute, unter ganz neuer Leitung, die publizistische Heimat der Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremga ist.
Audre Lorde habe ich 1980 kennengelernt, und zwar bei der Weltfrauenkonferenz in Kopenhagen. Und war dort sehr fasziniert von ihr. Ich habe sie erlebt bei einer Lesung und Diskussion in einer Gruppe von vornehmlich weißen Frauen, was mich sehr beeindruckt hat, weil sie sehr herausfordernd war und uns dazu aufgerufen hat, zu überlegen, was wir mit unserem Leben anfangen. Also nicht nur jetzt auf Rassismus sofort eingegangen ist, sondern gesagt hat, wo wollt ihr sein in 5 Jahren? Was für eine Welt wollt ihr schaffen oder in was für einer Welt wollt ihr leben? Da habe ich gedacht, also das ist eine Autorin, die wir sehr gerne in Deutschland auch mal hätten. Und die sicher, also nicht nur ihre Bücher veröffentlichen würde, sondern ganz viel auch bewegen könnte. Und habe gefragt, ob sie bereit wäre, nach Berlin zu kommen, an die Freie Universität, weil ich konnte dort zu der Zeit als Lehrende, konnte ich Gastprofessoren vorschlagen.
Der Orlander Frauenverlag ist der erste Verlag, der Literatur von schwarzen deutschen Frauen veröffentlicht und der schwarze Mitarbeiterinnen beschäftigt. Und er ist der erste Verlag, der Audre Lorde druckt.
So viele im Literaturbetrieb engagierte Menschen in Deutschland kannten Audre Lorde nicht. Und daher kam dieser Pressehype endlich nach 40 Jahren. Und da möchte ich nur fragen, ja, wo wart ihr denn die letzten 40 Jahre?
Wie auch die Afroamerikaner waren die Schwarzen in Deutschland lange Zeit geschichtslos geblieben. Allerdings aus anderen Gründen. Man behandelte sie als Einzelfälle, versuchte die sichtbaren Unterschiede, also die Hautfarbe, zu ignorieren und verstärkte gerade dadurch bei vielen das Gefühl, nicht dazuzugehören. All das will Audrey Lorde ihren deutschen Freundinnen nun zu Bewusstsein bringen.
Es war ja dann so, dass Audrey hier nach Berlin kam und sagte, wo sind die schwarzen Frauen? Und wir beide dann durch die Stadt zogen und geguckt haben, wo sehen wir ein schwarzes Gesicht und wo könnte sie vielleicht auch einen Kontakt aufnehmen. Und dann hat sie ja aber unterrichtet an der FU, 3 Seminare, und da kamen dann eben auch afrodeutsche Frauen. Und sie hat dann gesagt zu uns vom Verlag, vom Orlaner Frauenverlag her, wenn ihr weiter von mir was veröffentlicht, ist mir es wichtig, dass ihr erstmal auch was von afrodeutschen Frauen veröffentlicht. So entstand dann das Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte.
Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt.
Die afrodeutsche Lyrikerin Mai Ayim findet rasch Zuspruch im Umfeld des Orlaner Verlags. Auch sie wird derzeit neu verlegt und damit wieder zugänglich gemacht.
Ich werde noch einen Schritt weitergehen, bis an den äußersten Rand, wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will. Wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben.
Ist es ein Zufall, dass schwarze Emanzipation und Frauenemanzipation im eingemauerten Berlin der 80er Jahre auf diese eindrucksvolle Weise ineinander übergehen oder auseinander hervorgehen?
Das kann gar nicht anders sein, als zusammenzugehören,
sagt die Übersetzerin und Autorin Pieke Biermann und weist auf ein grundsätzliches Problem hin.
Es kann gar nicht anders sein, als dass Frauen, wenn sie aktiv werden, alles Mögliche zusammen vorantreiben müssen. Sie müssen ihre eigene Geschlechtsrolle endlich mal sichtbar machen, beziehungsweise sich selber in die Welt setzen als Frauen. Und wenn sie dann schwarze Frauen sind, setzen sie gleichzeitig automatisch damit, setzen sie instand diese rassistische Zuordnung, dieses Klischee über Schwarz. Das heißt, sie müssen immer zwei Befreiungsbewegungen gleichzeitig machen. I wanna walk like the African
man. Der deutsche Buchmarkt erlebt gerade eine Welle der Wiederentdeckungen und Neubewertungen afroamerikanischer Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Fran Ross, Nella Larson, Alice Walker, Audrey Lorde, Zora Hurston, Dorothy West, die Afro-Karibin Jamaica Kincaid und andere. In diesem Panorama wird die Literatur schwarzer Frauen erstmals auch als Prozess einer langjährigen Eroberung des von Männern dominierten literarischen Feldes sichtbar. Kürzlich hat Pieke Biermann die Übersetzung von Anne Petries Meisterwerk The Narrows abgeschlossen. Das Buch über ein schwarzes Armenviertel in einer nordamerikanischen Kleinstadt kommt im Frühjahr in die Buchhandlungen. Dieses Viertel heißt The Narrows, also das Enge, das Nadelöhr. Und Anne Petrie dringt darin ein, unerschrocken, beschreibend, genau.
Sie zeigt Konflikte auf, sie macht die klar anhand der Figuren. Sie ist unheimlich elliptisch, gewagt, innovativ, riskant in der Art, wie sie schreibt, also mit Rückblenden, mit kurzen Sätzen, mit halben Sätzen, mit Brüchen. Hochkompliziert und liest sich gleichzeitig unheimlich leicht. Man kommt da sofort rein und weiß genau, wo sitzen die tiefen Verletzungen und Verwundungen, und zwar gegenseitig. Schwarz gegen Weiß, Weiß gegen Schwarz. Was für ein Misstrauen erzeugt dieser weiße Rassismus in Weißen selber, aus dem sie nicht rauskommen? Und in Schwarzen gegeneinander, aus dem sie auch nicht rauskommen.
Auch Dagmar Schulz engagiert sich weiter gegen jenen Rassismus, den sie als weiße deutsche Verlegerin für schwarze deutsche Autorinnen über Jahrzehnte erleben musste. Gerade ist eine Anthologie zu der 1996 verstorbenen Dichterin Mai Ayim, nach der in Berlin-Kreuzberg inzwischen eine Straße benannt wurde, erschienen. Ist Dagmar Schulz stolz auf diesen Teil ihres verlegerischen Lebenswerks?
Ich gucke schon mit ja, weiß nicht, stolz, aber mit Freude drauf zurück, was wir da geschaffen haben. Und wir kriegen auch immer wieder Rückmeldungen. Also so ein Buch wie Entfernte Verbindung zu Rassismus, Antisemitismus und Klassenunterdrückung. Da sind Aufsätze drin, die können heute genauso noch gelesen und benutzt werden. Und ich meine, mit Mai Ayim, ihr Werk hat auch immer wieder noch jetzt nochmal neue Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt von meinem Leben gewesen und immer noch. I wanna walk like the African
woman. I wanna talk and sing song. Was wünscht sich Marion Kraft von dem derzeitigen Boom afroamerikanischer Literatur auf dem Buchmarkt?
Es war nichts, was in Deutschland irgendwie auf Augenhöhe wahrgenommen wurde. Und wenn sich jemand engagiert hat, dann hatte das oft nach meiner Wahrnehmung diese White Savior-Mentalität. Die armen Opfer, kam auch von weißen Frauen oder Feministinnen. Ne? Ich setze mich jetzt für die armen Opfer ein. Und es war nicht auf einer gleichberechtigten Ebene, auf Augenhöhe sozusagen. Das wünsche ich mir jetzt vom gegenwärtigen Diskurs, dass der in die Richtung verläuft. Ich habe nur leider die Befürchtung, dass das schon wieder abflacht.
Eigensinnig und beunruhigend, die Autorinnen der Harlem Renaissance. Das war eine Sendung von Katharina Teutsch. Es sprachen Kathleen Gavlich und Lisa Hirdina, Regie Beatrix Ackers, Ton Thomas Monajan, Redaktion Dorothea Westphal.